Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, 24. Januar. Heute setzen wir folgende Schwerpunkte. Nestle auf der Anklagebank. Ab heute steht der Schweizer Nahrungsmittelriese wegen Spionage vor Gericht. Neue Wirtschaftsimpulse für eine nachhaltigere Welt. Maßwirtschaft statt Wachstumswirtschaft. Wo Geldfälscher als Künstler porträtiert werden. Eine Ausstellung zur Geschichte der Schweizer Banknote. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Heute von und mit Wilma Rall.
Die Stadtberner FDP hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen bekannt gegeben. Für die Freisinnigen kandidieren die beiden Stadträte Bernhard Eicher und Alexandre Schmidt. Der 29-jährige Bernhard Eicher hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem wegen seinen scharfen Angriffen gegen die Berner Reitschule einen Namen gemacht. Alexandre Schmidt ist Direktor der Eidgenössischen Alkoholverwaltung. Ob die FDP zusammen mit der SVP mit einer gemeinsamen Liste antritt, ist noch offen. Die Berner Gemeinderatswahlen finden im Herbst 2012 statt. Die Berner Kraftwerke BKW schlittern tief in die roten Zahlen. In der Jahresrechnung 2011 geht der Stromkonzern von einem Verlust von 150 Millionen Franken aus. Grund für den massiven Verlust sei unter anderem, dass die Erträge von Investitionen in ausländische Gas- und Kohlekraftwerke kleiner seien als angenommen. Die detaillierten Zahlen will die BKW in einem Monat bekannt geben. Der französische Senat hat das neue Völkermordgesetz verabschiedet. Die Leugnung von offiziell anerkannten Völkermorden kann nun mit Bußen von bis zu 45.000 Euro bestraft werden. Dazu gehört auch der von Frankreich anerkannte Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg. Damals waren im damaligen Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier getötet worden. Die Türkei als Nachfolgerstaat des Osmanischen Reiches streitet den Völkermord bis heute ab. Das neue Gesetz hat in der Türkei denn auch heftige Proteste ausgelöst. Die Türkei spricht von einem wahltaktischen Manöver vom konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Er wolle damit um die Stimmen der über 400.000 armenischstämmigen Wählerinnen und Wähler buhlen. Die Türkei warf Frankreich Rassismus vor und drohte mit weitreichenden Sanktionen. In Kairo hat gestern erstmals das frei gewählte ägyptische Parlament getagt. Parlamentspräsident wird erwartungsgemäß der Generalsekretär der Muslimbrüder Saad al-Khatatni. Das neue Parlament ist überwiegend konservativ-religiös. Rund 70% der Abgeordneten gehören islamistischen Parteien an. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften bewachte die Straßen rund um das Parlamentsgebäude. Das liegt in der Nähe des Tahrir-Platzes in Kairo. Dort haben vor einem Jahr die Demonstranten den ehemaligen Diktator Mubarak mit massiven Protesten in die Knie gezwungen. Ein Grund zum Feiern war die erste Parlamentssitzung jedoch nur bedingt. Viele Ägypter sind besorgt, weil das Parlament nur sehr beschränkte Befugnisse hat. Die Macht liegt nach wie vor beim Militärrat. Kritiker sagen, der Militärrat gehe schärfer gegen die Opposition vor, als Mubarak das je getan habe. Tatsächlich sind seit dem Sturz Mubaraks etwa 12.000 Zivilisten verurteilt worden. Das sind mehr als während der 30-jährigen Herrschaft von Mubarak. Und noch zum Wetter. Es ist bewölkt. Am Nachmittag sollte sich teilweise die Sonne zeigen. Es bleibt trocken bei 4 Grad. Morgen Mittwoch ist es bedeckt, mit teils Regen bei 3 Grad. Am Donnerstag dann sollte es recht sonnig werden, mit am Vormittag teils Nebel- oder Hochnebelfelder bei um 6 Grad. Und am Freitag ist es wieder stark bewölkt mit Regen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vom Jäger zum Gejagten. Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé steht zusammen mit der Sicherheitsfirma Securitas ab heute in Lausanne vor Gericht. Angeklagt sind Nestlé und Securitas wegen Spionage bei der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC. Zweimal hat Nestlé Agentinnen bei einer ATTAC-Gruppe aus dem Kanton Waadt eingeschleust, mit Hilfe der Schweizer Sicherheitsfirma Securitas. ATTAC verlangt von Nestlé eine Genugtuung von 27.000 Franken und dass der Nahrungsmittelkonzern eingesteht, dass die Bespitzelung widerrechtlich war. Wilmar Rall mit den Einzelheiten.
Der Fall Nestlé-Gate sorgte vor 4 Jahren international für Schlagzeilen. Damals hatte das Westschweizer Fernsehen publik gemacht, dass 2 Agentinnen der Sicherheitsfirma Securitas die globalisierungskritische Bewegung ATTAC ausspioniert haben, im Auftrag vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Beide, Nestlé und Securitas, müssen sich vor der Waadtländer Justiz verantworten, wegen Verletzung des Datenschutzgesetzes und von Persönlichkeitsrechten. Beatrice Schmid, langjährige Aktivistin von ATTAC Waadt.
Wir möchten wirklich, dass alle Ergebnisse der Überwachung und der Datensammlung herausgegeben werden, denn es gibt zahlreiche Berichte von beiden Spioninnen, die wir immer noch nicht gesehen haben. Wir haben einen Teil der Berichte gesehen, aber es gibt zahlreiche, die wir noch nicht gesehen haben. Und da wollen wir wissen, was über uns zirkuliert und was auch über andere Leute, mit denen wir in Kontakt waren, vor allem auch Gewerkschafter in Kolumbien, Aktivisten in Brasilien, welche Informationen über diese Leute zirkulieren. Und in diesem Sinn verlangen wir dann auch eine moralische Genugtuung.
Die erste Spionin hat Nestlé im Jahre 2003 eingeschleust, unter dem falschen Namen Sarah Melon. Damals arbeitete die ATTAC-Gruppe gerade an einem Buch über Nestlé und seine Geschäftspraktiken. Sarah Melon sollte dazu Informationen beschaffen, ist man bei ATTAC überzeugt. Nestlé seinerseits rechtfertigt die Bespitzelung hingegen mit dem G8-Gipfel in Evian. Man habe Sicherheitsbedenken gehabt und habe darum versucht, mehr über die globalisierungskritische Bewegung zu erfahren.
Sie weisen immer wieder auf das Klima des G8 hin, aber die Infiltration von dieser Autorengruppe hat erst nach dem G8 stattgefunden. Das ist das eine, das sehr wichtig ist. Und die sogenannte Sarah Melon ist ja dann auch abgelöst worden. 2005, im Januar 2005, kam eine andere Spionin in die gleiche Gruppe. Also das heißt, wir sind weit weg vom G8. Das hat wirklich gar nichts mit dem G8 zu tun, dass diese beiden Spioninnen zu uns in die Arbeitsgruppe gekommen sind, die sich mit Nestlé befasst hat, ein Buch verfasst hat über Nestlé.
An diesem Buch mit dem Titel «Nestlé – Anatomie eines Weltkonzerns» hat auch Beatrice Schmid mitgearbeitet. Im Jahre 2005 ist es auf Deutsch erschienen. Unter den Autorinnen des Buches ist aber auch Sarah Melon aufgeführt. Denn damals wusste ATTAC noch nicht, dass das gar nicht ihr richtiger Name war und dass sie eine Spitzelin war. Inzwischen ist das alles bekannt und laut Beatrice Schmid ist es möglich, dass Nestlé und Securitas dafür auch verurteilt werden.
Der Zivilrichter hat 2008 schon gesagt, dass diese Spionage von unserer Organisation und von unserem Autorenkollektiv unerlaubt sei und tatsächlich eine Verletzung der Privatsphäre sei. Und insofern sind wir ziemlich optimistisch.
ATTAC hofft auf eine Verurteilung von Nestlé und Securitas. Nicht nur wegen der illegalen Bespitzelung, sondern auch, weil ATTAC durch die ganze Affäre in ein falsches Licht gerückt worden sei.
Es gab ja nicht wirklich ein Motiv, um ATTAC zu überwachen. ATTAC ist eine friedliche Organisation, das hat auch Luc Recordon, der Ständerat, letzten Mittwoch, als er seine Zeugenaussage gemacht hat, bestätigt. Und wenn man ausspioniert wird und das auch in der Presse kommt und so weiter, wird natürlich die Glaubhaftigkeit von ATTAC verletzt und es findet somit dann eine Kriminalisierung der Bewegung statt.
Und nicht zuletzt habe die Spitzelaffäre auch die Arbeit innerhalb der Bewegung sehr erschwert, meint Beatrice Schmid.
Das hat natürlich schon die Stimmung verändert. Insofern, dass natürlich vor allem neue Personen oder auch andere Personen, die man dann eigentlich schon länger kennt, werden plötzlich verdächtig. Aber ATTAC arbeitet weiter und macht weiter und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich. Aber trotzdem denke ich mir, müssen alle NGOs wahnsinnig vorsichtig sein.
Sagt die langjährige ATTAC-Aktivistin Beatrice Schmid. Der Prozess gegen Nestle und Securitas ist von heute und morgen in Lausanne angesetzt. Die Verhandlung ist öffentlich. Nestle wird uns diese Woche noch einmal beschäftigen. Diese Woche kommt der Film Bottled Life über Nestles Geschäft mit dem Wasser ins Kino. Mehr dazu im Rabe Info vom Donnerstag.
Rabe Info 95,6.
Unser heutiges Wirtschaftssystem beruht auf Wachstum. Die Schweiz kann ihre tiefen Arbeitslosenquoten nur halten, solange die Wirtschaft stetig wächst. Kaum stagniert die Wirtschaft, steigen die Arbeitslosenquoten massiv. Dies auch dann, wenn wir weiterhin fleißig konsumieren. Mit diesen Fragen hat sich Hans-Peter Studer dezidiert auseinandergesetzt. Mehr dazu im Bericht von Benedikt Bachmann. Wenn man von HSG-Absolventen hört, denkt man an elitäre neoliberale Leute, die alles dem Markt opfern wollen. Dafür ist die St. Galler Hochschule berühmt. Doch hat die HSG auch kritische Köpfe hervorgebracht. Einer davon ist Hans-Peter Studer. Er will eine Marktwirtschaft, doch sollen einige Rahmenbedingungen radikal verändert werden, so dass nicht mehr das Wachstum, sondern die Lebensfülle im Zentrum steht. Ich wollte von Hans-Peter Studer als erstes wissen, wo er denn heute die größten Probleme sieht.
Also ein ganz, ganz großes Problem ist, dass unsere Wirtschaft abhängig ist, so wie sie heute ist, von immer weiterem Wachstum. Und gleichzeitig wird es immer schwieriger, dieses Wachstum zu erzielen, zumindest in unseren Breitengraden. Das führt dann zu immer größeren Verteilungsproblemen, zu sozialen Spannungen, umso mehr, als das heutige wirtschaftliche Denken noch darauf ausgerichtet ist, wenn es den Reichen gut geht, dann geht es allen gut. Und solange wir dieses Prinzip leben, wird es immer mehr Menschen geben, die zu wenig haben am anderen Ende der Skala.
Immer größer werdende wirtschaftliche Unterschiede, wie beispielsweise die aktuelle Eurokrise zeigen, führen zunehmend zu sozialen Spannungen. Doch das ist nur der eine Aspekt des Wachstums, wie Hans-Peter Studer erklärt.
Ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt, auch mit diesem Bestreben nach immer noch mehr Wachstum, dieses Wachstum geht auf Kosten der Natur. Jedes Produkt, das wir herstellen, letztlich auch jede Dienstleistung, basiert auf natürlichen Ressourcen und die werden immer knapper. Und gleichzeitig sind es nicht nur Ressourcen, die darunter dann leiden oder vernichtet werden unter diesem Aspekt, sondern es ist die Natur selber und wir sind Teil der Natur. Also wir laufen Gefahr, die eigentlichen Lebensgrundlagen immer mehr zu zerstören, weil wir nur noch auf das Geld, auf wirtschaftliche Produktion als angeblicher Lebensgrundlage fixiert sind.
Diese Erkenntnis ist zwar in den Köpfen vorhanden, doch jedes Mal, wenn es darum geht, dass bei einer Stagnation Arbeitsplätze abgebaut werden könnten, sind viele bereit, alles zu opfern, um Arbeitsplatzabbau zu verhindern. Dieses Denken verunmöglicht aber eine neue Perspektive. Hans-Peter Studer nennt Ideen, die diesen Teufelskreis durchbrechen würden.
Also ich glaube, es beginnt mal bei einem selber. Also wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich möglichst unabhängig werden kann von dem, was im Globalen abläuft? Also das heißt, wie kann ich mein Anspruchsniveau, mein Konsumniveau auf einem Niveau halten, das nicht nur mitweltverträglicher ist, sondern mir auch erlaubt, mehr Freiheiten zu haben, weniger Angst zu haben, wenn dann alles zusammenbricht, was ist mit mir und von was lebe ich noch? Je tiefer ich dieses Anspruchsniveau setzen kann für mich selber, desto mehr Freiheit gewinne ich. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir beginnen, unser heutiges System zu hinterfragen mit seinen Regeln, die heute in diesem System gelten. Und zwar dahingehend, wie können wir diese Regeln so verändern, dass wir hin zu einer Wirtschaft, zu einer Maßwirtschaft kommen, die nicht mehr auf immer weiteres Wachstum angewiesen ist. Und solche Veränderungen, die sind möglich, die sind auch schon angedacht.
Das tönt noch etwas theoretisch und lässt viel Spielraum offen. Doch gibt es durchaus auch konkrete Ansätze, was man realisieren könnte. Dazu Heinz-Peter Studer.
Sehr zentrale Regeln sind mal, was gebe ich der Natur für einen Preis, also Lenkungsabgaben auf ökologischen Ressourcen, auf nicht erneuerbaren Energien sind sehr, sehr zentral. Um die Sicherheit innerhalb der Gesellschaft zu erhöhen, ist es wichtig, die Idee des garantierten Grundeinkommens weiterzuentwickeln, das für mich dann nicht bedingungslos wäre, aber das für mich einen ganz, ganz wichtigen Eckpunkt darstellt. Dann weiter die Frage der Geldschöpfung. Also wie schöpfen wir unser Geld? Wer hat das Recht dazu? Wie verhält es sich damit im Zusammenhang mit dem Zins? Und schließlich für mich ein ganz wichtiger Schlüssel ist auch, das maximal mögliche Einkommen zu hinterfragen und dafür Obergrenzen zu setzen. Sowohl für Lohneinkommen als auch für, noch fast wichtiger, für Kapitaleinkommen, auch letztlich dann in einem nächsten Schritt für Gewinne von Unternehmen, um zu erreichen, dass nicht mehr Einzelne im Übermaß für sich beanspruchen und andere dann als Folge zu wenig haben.
Einige dieser sind bereits lanciert, so die 1:12-Initiative der JUSO. Auch für das Grundeinkommen soll in Kürze eine Initiative lanciert werden. Worüber selten diskutiert wird, ist das Einkommen aus Zinsen, das heißt da, wo das Geld und nicht die Menschen arbeitet. Auch dieses soll beschränkt werden, damit die Arbeit wieder mehr wert wird. Das würde neben unseren Pensionskassen auch die Reichen betreffen. Hans-Peter Studer bezeichnet die Reichen als Parasiten. Dies erstaunt, bringen sie doch den Gemeinden viele Steuergelder.
Ja, da muss man erst einmal fragen, woher kommt sein Geld und woher kommt die Verzinsung seines Geldes? Das sind wir alle, die letztlich das erwirtschaften, er oder sie beansprucht das dann für sich. Die Menschen in der Gemeinde, die haben vielleicht kurzfristig einen gewissen Vorteil davon, weil die Steuern sinken. Aber wenn sie nach Wollerau schauen gehen, dann sehen sie, dass umgekehrt die Grundstückspreise steigen. Und das gibt dann auch wieder einen Nachteil für die Menschen, die nicht so viel haben, weil sie die Mieten zum Beispiel immer schwieriger bezahlen können.
Sagt Hans-Peter Studer, er ist selbstständiger Ökonom. Wer sich vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei die Lektüre der Zeitschrift Zeitpunkt empfohlen. Weitere Infos dazu gibt's im Internet unter www.zeitpunkt.ch.
95,6 Rabe Info.
Sie gehören zum Alltag wie Essen und Trinken. Doch viele Gedanken werden nicht an sie verschwendet. Die Schweizer Banknoten. Wer sich nun doch ein wenig intensiver mit unserem Geld befassen will, der hat dazu die Gelegenheit. Das Gutenberg Museum in Fribourg ist das Schweizerische Museum der grafischen Industrie und Kommunikation. Dort findet im Moment die Ausstellung Schweizer Banknoten und Banknotenfälschung statt. Michael Spar wollte von der Museumsleiterin Dominique Chapuis wissen, was gibt es da zu entdecken?
Also sicher erstaunlich ist, dass es eine Schweizer Banknote erst nach der Gründung der Schweizerischen Nationalbank gab. Und diese war ja 1907 und zu diesem Zeitpunkt hat dann die Schweizer Nationalbank begonnen mit den ersten Schweizer Banknoten. Also vorher waren es kantonale Noten oder verschiedene Banken, die ihre eigenen Noten herausgaben.
Seit der Einführung der einheitlichen Schweizer Banknote gab es 8 Serien. Le Corbusier, Arthur Honecker und Sophie Teuber-Arp sind 3 der historischen Persönlichkeiten, die im Moment die Schweizer Banknoten zieren. Einige erinnern sich vielleicht noch an Euler, Gessner oder Borromini von der letzten Serie. Sie verschwanden vor etwa 10 Jahren. Jetzt plant die Schweizer Nationalbank schon wieder eine neue. Dass Banknoten so schnell ersetzt werden, war nicht immer so, erklärt Dominique Chapuis vom Gutenberg Museum.
Der Rhythmus der Erscheinung, also des Ersatzes einer Banknotenserie, hat sich massiv verkürzt. Die erste Serie wurde dann ersetzt, erst in den 50er Jahren, und der Rhythmus wurde immer kleiner. Und die Serie, die wir aktuell kennen, aus den 90er Jahren, die ist ja bereits wieder in Frage gestellt. Das heißt, die Nationalbank ist daran, eine neue Banknotenserie herzustellen, die wir wohl noch dieses Jahr kennenlernen dürfen.
Eigentlich wollte die Nationalbank schon vor 2 Jahren ein neues Design präsentieren. Doch sie rühmt sich, die sichersten Noten der Welt zu drucken. Sie wollte ihre Standards noch ein bisschen mehr nach oben schrauben. Bald aber sollte es soweit sein. Wie die neuen Noten aussehen werden, weiß Dominique Chapuis allerdings noch nicht.
Nennwerte der Banknoten, die werden identisch bleiben, wie wir es bisher kannten, 10er, 20er, 50er Noten und so weiter. Die Farbgestaltung bleibt gleich, also wir werden die gelbe 10er, die wird weiterhin auch gelb sein. Sie wird ein bisschen kleiner sein, mit Sicherheit viel, viel sicherer, also mit noch einmal verschärften Sicherheitsstandards, dass es noch schwieriger wird, diese zu fälschen. Und wir wissen, wer der Gestalter ist. Das ist Manuela Pfrunder, eine Luzerner Grafikerin.
Die Geheimniskrämerei um die neue Banknote hat auch ihre Gründe. Kaum etwas wird wohl lieber gefälscht als Geld. Dass Falschgeld bis zu einem gewissen Grad auch Kunst ist, will die Ausstellung im Gutenberg-Museum auch vermitteln.
Man hat erhaltene Beispiele von Banknoten des Kanton Berns, die gefälscht wurden. Zum Teil lausige Fälschungen, die sind dokumentiert. Aber es gibt auch sehr raffinierte Fälscher. Und der Meisterfälscher unter den Fälschern von Schweizer Banknoten ist natürlich Hans-Jörg Müllematter. Er hat es sogar 2-mal versucht und ist 2-mal dafür ins Gefängnis gegangen für seine Fälschung. Aber diese waren dann auch wirklich von Spitzenqualität. Und eigentlich ist es so ein bisschen, wenn man das so sagen darf, natürlich ist er ein Krimineller und trotzdem ist er halt ein bisschen ein Gentleman-Gauner und er hat tatsächlich auch ein bisschen die Anerkennung der grafischen Branche, weil eine Banknote in solcher Qualität zu fälschen, wie das Hans-Jörg Müllematter Ende des vergangenen Jahrhunderts gemacht hat, war und ist bis heute bemerkenswert.
Die Gefahr, Opfer von Geldfälschern zu werden, bleibt allerdings klein. Weit über 300 Millionen Banknoten waren vor einem Jahr im Umlauf. Darunter befanden sich aber nur gerade knapp 4.500 falsche.
Wer sich echte und falsche Banknoten aus der Schweizer Geschichte anschauen will, kann dies im Gutenberg-Museum in Fribourg tun. Alle Details dazu gibt es online unter www.gutenbergmuseum.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Dort kann man Rabe Info auch als Podcast herunterladen. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Benedikt Bachmann. Ich wünsche einen guten Tag. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.